Dieses wird der vierte Streich und kein fünfter folgt zugleich, aber der Abschluss dieser Big Show 743, Lukas Zara und Tom Heberlein zum alpinen Skisport, Christoph Leuchtenberg und Moritz Ettlinger zur Vier-Schanzentournee, dann The Remains of the Week und ganz hinten raus dann auch noch Tennis mit Paul Häuser und mit Moritz Lang. Herrschaften, die Big Show 743, Sportradar 360. Wir machen weiter mit dem alpinen Skisport. Wir machen weiter mit Lukas Zara vom Standard. Servus, Lukas.
Halli, hallo.
Und wir machen weiter mit Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus, Tom.
Servus beieinander.
Lukas, erstaunlicherweise haben sich die Männer, die männlichen Weltcup-Skifahrer dazu entschieden, den Weltcup doch fortzuführen. Ich hatte schon ernste Zweifel nach dieser gefühlt sechswöchigen Pause. Und dann höre ich am Mittwochabend unseren geschätzten Freund Guido Häuber, der uns immer erzählt, wie kurz dieser Slalom ist. Ein Sprintslalom quasi. Da denken wir, 50 Sekunden, also ganz ehrlich, in Kitzbühel, bin mir nicht sicher, ob in Kitzbühel der Lauf 50 Sekunden dauert. But anyway, es war ein sehr enger Slalom, vor allen Dingen im ersten Durchgang und dann auch mit abgesehen vom Sieger Clément Noël, war es ja dann auch sehr eng beieinander. Wie können wir Österreicher uns dieses Debakel schönreden, das sich da gestern in Madonna zugetragen hat, Lukas? Oder wollen wir uns das gar nicht schönreden?
Pass auf, ich habe einen Ansatz. Der Kurssetzer im zweiten Lauf, der ist natürlich Österreicher gewesen und es war natürlich der spektakulärste Lauf im ganzen Winter bis jetzt, oder?
Finde ich schon.
Es hat schon Spaß gemacht. Ja. Also wir müssen uns halt darauf besinnen, dass Österreich eine Kurssetzer-Nation ist, ja. Und eine Riesenslalom-Nation vielleicht, ja. Aber im Slalom haben wir aktuell nichts zu melden, ja. Das ist, es ist schon ein kleines Debakel natürlich, ja. Ein kleines 12. Platz, Michael Matter, beste Österreicher. Manuel Feller, mir gefällt ja die Reaktion trotzdem, ja. Der ist 14. nach dem ersten Lauf, zeitlich nicht so weit hinten. Gibt dann natürlich alles. Der will unten zweimal den Einser stehen haben. Er will die Führung übernehmen, aber auch Laufbestzeit haben, wenn er da im Ziel kommt, dann wieder nach vorne kommt. Es klappt nicht. Er fällt raus. Natürlich ist ihm das in seiner Karriere schon sehr oft passiert. Deswegen hat er auch diese Reputation, dass er eher nah am Limit fährt immer. Er hatte diesen einen Winter, wo es ihm perfekt aufgegangen ist, wo er die Slalomkugel gewonnen hat. Und er sagt dann danach, ja, ich will ja nicht um einen 14. Platz mitfahren. Ich bin ja nicht da, dass ich da irgendwo im Mittelfeld lande. Alles oder nichts. Das gefällt mir schon, die Reaktion. Was mir nicht gefällt, ist, ja, dass so viele trifft. Ja, es läuft ganz und gar nicht in dieser Disziplin, aber okay. Vielleicht heben sie sich sie alle auf für diesen Slalom in Bormio.
Wahrscheinlich. Tom, du darfst gleich, du musst auch, glaube ich, was zu Linus Strasser sagen, der, wenn er Österreicher wäre, gesagt hätte, es waren ein paar gute Schwünge dabei, auf denen kann ich aufbauen, aber zum Glück sagt der Linus das nicht. Aber diese erste Haarnadel, die der Lukas. Also die Kurssetzung ist vom Lukas angesprochen worden. Ich glaube, die hätten wir anders fahren können und müssen. Und die sind dann trotzdem alle gleich gefahren. Die haben da so einen kleinen, wer es gesehen hat, weiß hoffentlich, wovon ich spreche, die haben so einen kleinen Schwanzler eingelegt. Aber ich bilde mir ein, dass man diese Haarnadel anders hätte fahren können, vielleicht sogar müssen. Meine erste Frage, zweite Frage, was ist los mit dem Linus, Tom?
Also die erste Frage, ich glaube, man musste diese Haarnadel so fahren. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass alle so einen leichten Schlenker eingebaut haben.
Sage ich ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich habe immer darauf gewartet, wer fährt jetzt das Ding endlich mal gerade durch? Also du konntest ja oben reinfahren, einfach gerade für 6-7 Meter geradeaus fahren und dann wieder links rumfahren, von oben betrachtet. Aber das hat, ich weiß nicht, wer es war, aber ich glaube, es hat nur einer gemacht oder so, den ich gesehen habe. Insofern, ja, ich glaube, andersrum wäre es schwierig gewesen, da hättest du zu viel Zeit verloren. Also besichtigt haben sie es schon richtig, finde ich. Ansonsten war der Kurs natürlich schon echt geil, gell? Also, ja, Hashtag Rhythmuswechsel. Also, das war schon echt cool. Der Kollege Neureuther hat ja im deutschen Fernsehen häufiger gesagt, dass das schon, ne, was zum Mitdenken ist. und durchaus eine Herausforderung. Und was man zum Linus sagen kann, Mai, also ein paar Beobachtungen. Linus ist eigentlich immer gut im Januar. Nun ist Madonna immer ja im Dezember gewesen meistens, vielleicht war er da ein bisschen irritiert, aber Spaß beiseite. Er fährt ja eigentlich immer, wenn man sich so seine Bilanzen anschaut, gut ist er immer in Adelboden, in Kitzbühel und in Schladming gewesen in den letzten Jahren. Also das sind offensichtlich Hänge, die ihm liegen.
In Wengen war er auch ganz gut, glaube ich, oder?
Ja, aber nicht ganz so gut. Aber wie gesagt, das sind so diese vier Rennen oder so, dieser Januar, der taugt ihm. Und es ist schon auffällig in seiner Karriere, dass er immer schon eine Zeit braucht, bis er in die Saison reinkommt. Also das ist die eine Beobachtung. Die andere Beobachtung ist, ja, er hat halt häufig in seiner Karriere, jetzt mal von den letzten Jahren, den Januar ein bisschen abgesehen, halt immer die Schwierigkeit, dass er nie konstant zwei Läufe runterbringt. Das hat er auch gestern dann im Fernsehen nochmal gesagt, dass er betont hat, naja, er muss jetzt halt einfach nur noch gucken, dass er das, was er hat, zusammensetzt, dass zwei konstante Läufe rauskommen. Das ist die zweite Beobachtung. Und die dritte Sache ist natürlich, aber da muss man sich halt dann auch auf sein Wort verlassen, dass er halt, wie gesagt, der fährt mit einem kompletten neuen Material. Und das braucht halt Zeit zur Anpassung, das braucht halt Zeit, um es rauszutesten. Und dafür finde ich, hat er es zumindest im ersten Lauf, noch ganz gut gemacht gestern. Also ich sehe es jetzt nicht so dramatisch. Allerdings jetzt sollte er dann schon mal langsam in Schwung kommen, wenn er, so wie im letzten Jahr dann bei der WM, halt um die Medaillen mitfahren will bei Olympia. Irgendwann muss jetzt mal so dieser große Sprung nach vorne kommen. Jetzt kommt der Adelboden, da ist er in den letzten Jahren ja wirklich immer sehr gut gefahren. Also vielleicht ist das ein bisschen so der Brustlöser.
Und jüngere Sportfreunde werden sich daran erinnern, wenn Linus in Bormio eine Medaille gewinnen sollte, dann garantiert nicht für Deutschland, sondern für sich selbst. Was ich sehr begrüße übrigens. Ja, also ich war es muss der 28. oder 29. Dezember gewesen sein, in Kitzbühel Skifahren, bin die Streife runtergefahren und da war der Ganzlernhang abgesperrt. Und wenn ich gewusst hätte, ich hätte es mir vielleicht denken können, das war abgesperrt, der Ganzlern, es war ein Kurs ausgesteckt und dann sehe ich am nächsten Tag bei Instagram, dass dort tatsächlich der Linus trainiert hat, dass Manuel Feller trainiert hat, ich weiß, glaube ich, ein paar andere Österreicher auch noch. Das hätte ich mir natürlich dann live geben können, weil das ist natürlich schon spannend, dass die exakt auf diesem Kurs und natürlich für die Kurssetzung ja kreativer werden vielleicht, wenn es dann soweit ist beim Hahnenkamm-Slalom, aber das wäre spannend gewesen. In Kranjska-Gora, um jetzt einen ganz, ganz harten Cut zu machen, Lukas, selten, ich habe es wieder im ORF angeschaut, und selten waren die Kommentatoren und Moderatoren und Skifahrerinnen voller des Lobes, wenn es sowieso gibt, über den Zustand der Piste als in Kranjska-Gora nach diesem Debakel am Semmering. Das habe ich schon spannend gefunden. Aber wir müssen, glaube ich, oder wir sollten ein Wort verlieren zur Verletzung von Katharina Linsberger, die leider sich in der Woche vor Kranjska-Gora beim Riesenslalom-Training dermaßen aufgestellt hat, dass sie eben bei Olympia fehlen wird. Also das wäre meine letzte Kandidatin gewesen, Lukas, weil ich finde, dass Katharina Linsberger so kontrolliert fährt, manchmal aus meiner Sicht auch zu kontrolliert, das ist ein Schlag in die Magengrube gewesen, für sie selbst auch, inwieweit auch für das österreichische Team.
Ja klar, die ist die Leaderin in dem Technikteam der vergangenen Jahre gewesen. Sie ist Weltmeisterin geworden im Slalom. Sie hat die Kugel gewonnen im Slalom. Sie ist eine Parallelexpertin, würde ich auch meinen. Auch da Weltmeisterin geworden. Das gibt's ja nicht mehr mittlerweile. Aber du hättest mit ihr auch eine Option in dieser Teamkombination bei Olympia gehabt. Du hättest, die war schon in Schlagdistanz zum Podium. Es setzen sich natürlich jetzt zwei ab mit Camille Rast und mit Michaela Schifrin, die ja sowieso bis jetzt über allen anderen gestanden ist. Katharina Liensberger, ja, eben. Was ist Ihr Problem? Wenn sie ins Ziel kommt, leuchtet selten die Eins auf, auch im zweiten Lauf nicht. Aber was sie macht, ist schon sehr konstant, im Slalom zumindest. Ja, das war schon gut. Ich würde schon sagen, bei einer Katharina-Truppe habe ich mittlerweile wirklich, die strahlt das auch aus. Ich traue der schon zu. Also für mich, Top 5 ist absolut regelmäßig drin. Also es gibt schon noch eine Option, will ich dir hiermit, glaube ich, mitgeben. Ja, auf Erfolg im Slalom bei den Frauen. Hat auch in der Teamkombi bei der WM eine Medaille geholt, da eine viel umjubelte mit der Stefanie Venier. Ja, es ist natürlich ein herber Rückschlag, weil Katharina Lienzberger ja aufgrund ihrer Vita, ihrer Erfolge, ja, auf jeden Fall noch eine Kandidatin ist, der man das zutrauen könnte, Podestkandidatin zu sein bei Olympia. Okay, sehr bitter, die Saison ist vorbei, Schienbeinkopffraktur, ja, und noch, ja, ein bisschen mehr im Knie kaputt. Sie hat das in ihrer typischen Manier verarbeitet, würde ich meinen, hat gleich ein Statement auch rausgegeben, hey, es hat jetzt mal mich getroffen, es gibt andere, die so viel mehr und öfter betroffen waren als ich, das ist ja ihrer Sport und ja, es geht anderen auch noch viel schlechter zum Teil. So ist Katharina Lienzberger, die sich über so eine Erzählung auch selbst wieder aufraffen kann. Ja, also ja, noch einmal, es ist ein Rückschlag für das ÖSV-Team. Es gibt natürlich noch im Riesenslalom sowieso mit der Julia Scheib, im Slalom mit der Katharina-Truppe trotzdem Kandidatinnen, die um den Sieg mitfahren können, um Podestplätze mitfahren können.
Auch auf die Gefahr, dass ich heute noch meinen österreichischen Pass abgeben muss. Aber meine Daumen sind natürlich für Michaela Schifrin gedrückt. Also ich wirklich, also was du sagst über Katharina Truppe, ich finde, die hat ihren Stil verändert. Vielleicht hat es auch mit Materialwechsel was zu tun, aber die fährt nicht mehr so viel Rücklage, obwohl ihr das am Wochenende Niki Hosp wieder teilweise zu Recht auch attestiert hat. Aber die hat sich wirklich, wirklich, wirklich verbessert. Und das in ihrem fortgeschrittenen Rennfahrerinnenalter ist fantastisch. Aber meine Daumen, also bei aller Liebe, ja, das Star Spangled Banner darf in diesem Fall hochgehangen werden.
Aber dann ist ja die Camille Rast für dich absolut der Bösewicht jetzt.
Naja, nicht Bösewicht. Ich fand halt, dass man bei Michaela Schifrin ein bisschen Panik gesehen hat im zweiten Slalomlauf und dass sie da auch ein, zwei Fehler gemacht hat und dass die Rast diese Fehler halt nicht gemacht hat und komplett clean runtergefahren ist. Und das muss ich so anerkennen, weil ich habe nichts gegen die Rast. Ja. Ich finde auch bei der Rast, da hieß es ja immer, die wird immer besser und immer besser, aber Siegläuferin war sie noch gar nicht. Und jetzt ist sie die Siegläuferin und sage ich, Chapeau, großartig, bravo, also wirklich. Auch im Riesenslalom, wo die Scheibe ja wirklich einen guten zweiten Durchgang geliefert hat, das ist à la Bonheur. Und damit bin ich bei Emma Eichertom. Weil Kranzkagora, na wirklich, Kranzkagora war ein Slalom, wo ich mir dachte, okay, Servus beim 12. Tor spätestens. Und die ist da wirklich echt gut runtergefahren und wenn ich ein deutscher Skifahren wäre, Tom, der ich nicht bin, dann würde ich mir um Lena Dürr im Moment mehr Sorgen machen als um Emma Eicher. What say you, Tom Heberlein?
Tja, ich zitiere einen ehemaligen österreichischen Skikorrespondenten, der immer gesagt hat, auch dieser Torlauf wird erst im zweiten Durchgang entschieden. erster Lauf Emma Eicher ganz großartig, bis auf die letzten 10 Sekunden halt, wo sie dann mal kurz einparkt. Ja, das hatten wir ja bei Emma Eicher häufiger. Ich meine, die kann 90% des Kurses überragend fahren und die restlichen 10% halt nicht. Und wenn man den ersten Lauf als Hinweis darauf nehmen will, dass es bei ihr jetzt im Slalom nach dem kurzen Durchhänger, den sie ja hatte in der Saison, jetzt wieder ein bisschen aufwärts geht, dann möge das so sein. Aber ich weise nochmal darauf hin, das ist Slaloms sind halt nun mal 2 Durchgänge und du musst halt 2 Durchgänge einigermaßen anständig runterbringen, sonst kommst du nicht weit. Und solange sie halt in einem einen groben Fehler einbaut, im anderen noch einmal einen kleinen Fehler einbaut, dann ja, mag das stilistisch bis zu den Stellen hin immer super ausschauen, aber es bringt sie halt einfach nicht weiter. Und Ich weiß nicht, woran.
Sag mal bitte nicht so, sag mal bitte nicht so kritisch. Ich meine, bei aller Liebe, eigentlich ist Emma Speedfahrerin, die sehr, sehr gut Slalom fährt.
Und das Na, das stimmt ja so nicht. Red mal mit Andi Purlacher. Der sagt immer, Slalom ist ihre beste Disziplin und alles andere kommt so nebenher. Na, also das, also eigentlich, gutes Wort eigentlich gibt's ja nicht, aber in Wahrheit ist sie ja eher eine Slalomfahrerin, die halt im Speed relativ gut zurechtkommt. Also so zumindest sagt es Andi Purlacher und ich vertraue mal das an dem Urteil. Also wie gesagt, Emma Eicher ist, ja, die hat's drauf, die fährt schnell, die, wenn sie sich ja mal sauber durchkonzentriert von oben bis unten, dann mache ich mir um die überhaupt keine Gedanken. Bei Lena Dürr weiß ich gerade nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also dass sie einen Durchhänger hat, ist völlig klar. Der zweite Lauf in Kranjska-Gora im Slalom war dann schon wieder so, wo du sagen kannst, okay, da ist eine Tendenz Richtung aufwärts zu erkennen. Aber es ist auf alle Fälle so, dass sie gerade in so einem Loch festhängt. Also Slalom war ja, die ersten drei Slaloms waren, glaube ich, vierter, siebter und zweiter. Und seitdem ist sie nicht mehr unter den ersten 10 gewesen. Also das ist für jemanden, der sich als Slalom-Expertin versteht und der auch in den letzten Jahren ja wirklich gut Slalom gefahren ist, ist das, ich will nicht sagen ein Alarmsignal, aber es ist schon was, wo man drüber nachdenken muss. Sie sagt ja selber, dass sie gerade ein bisschen so die Leichtigkeit abgeht, dass ihr so das Selbstvertrauen abgeht. Also wenn das jemand dann auch schon zugibt, dann sind das keine guten Signale. Jetzt kommt Flachau, weiß ich nicht, da fährt sie nicht immer gut. Also da hat sie häufig ihre Schwierigkeiten. Aber auch da gilt, was wir vorhin schon über den Linus gesagt haben, es müsste halt mal wieder so ein Brustlöser her, damit du halt auch dieses Selbstvertrauen, das du halt einfach brauchst, dir wieder erfährst, erarbeitest. Also ja, wird Zeit, dass da mal was passiert.
Jetzt kommt die Kardinalfrage an den Lukas, weil wir seit Monaten nicht über diesen jungen Mann gesprochen haben. Wie gelöst ist die Brust von Marcel Hirscher? Reicht die Brust, ist die Brust so gelöst, dass er in Adelboden jetzt tatsächlich fährt? Oder wird er direkt zur Olympia fahren, obwohl er vielleicht gar nicht qualifiziert ist zur Olympia?
Das ist jetzt wieder eine knifflige Frage, weil wahrscheinlich 2 Minuten nach Ende unserer Aufnahme schon wieder ein Kommuniqué rauskommt, dass er fährt oder doch nicht fährt. Ja, Madonna hat ausgelassen, er hat gesagt, er kommt im Jänner zurück. Ja. Und ja.
Er kann doch nicht in Kitzbühel zurückkommen. Das kann nicht sein.
Vielleicht ist so wie der Tom, er war verwirrt, dass Madonna im Jänner stattfindet. hat gar nicht dran gedacht. Nein, natürlich nicht. Aber ja, es ist lustig, wie das eigentlich zur Side Note wurde, gell? Kam dann halt die Meldung, er kommt in Madonna auch nicht. Ja, stimmt. Den gibt's ja auch noch. So ein bisschen in die Richtung ging zumindest bei mir der Gedanke. Ja, den gibt's ja auch noch, stimmt. Was ist mit dem eigentlich? Schauen wir, Adelboden zurückkehren. Ich glaube, das habe ich schon vor 2 Monaten damals gesagt. Ja, gibt auch wieder leichtere Kurse, aber ja, ich meine, das ist der Weltcup, das sind alles schwierige Hänge. Aber ja, dann kommt er in Adelboden oder nicht zurück, dann in Kitzbühel oder Wengen. Irgendwann muss er einsteigen, glaube ich. Wäre natürlich cool, ja, soll er in Adelboden gleich mitfahren. Schauen wir.
Aber es gibt ja, Lukas, es gibt ja keinen Riesenslalom mehr, oder? Vor Olympia. Adelboden ist ja der letzte.
So in Schladming?
Ja, stimmt, danke, ja. Ein Unechter. Nein, der muss sich noch etablieren in den Köpfen, gell? den gibt's natürlich auch, ja. Aber um das nochmal klar zu sagen, ich weiß es nicht, wann er zurückkommt.
Ich auch nicht übrigens.
Ja, also ich dachte, dass du, nee, wenn jemand
nachfragt, nein,
der Stelzel-Roman, der spricht wahrscheinlich jeden zweiten
gut als, Tag mit. Gut, als Deutscher bin ich näher an den Niederlanden als ihr, aber das ist auch das Einzige.
sehr ja. Stark. Na gut, dann freuen wir uns auf ein Wochenende in Adelboden, die Frauen in Zauchensee. Hast du dir, Lukas, schon angeschaut, wer da aller fährt? Da gibt's 2 Abfahrten, dann haben wir einen Super-G-Abfahrt. Wie ist die Lage?
Abfahrt Super-G und es fährt natürlich eine Julia Scheib, die ich jetzt hier noch einmal erwähne, weil ich sie auch am Montag getroffen habe und recht ausführlich mit ihr für ein Interview für einen Standard gesprochen habe. Die wird jetzt im Super-G fahren. Du hast es hier schon öfter gefordert. Hey, das gibt's ja nicht, dass die nur eine Disziplin fährt. Sie hat es ja schon immer wieder mal probiert, aber jetzt, ja genau, ihre Herangehensweise war ganz klar. Ohne Trainings brauche ich nicht bei einem Super-G zum Beispiel in St. Moritz starten, wo es einen 30-Meter-Sprung gibt. Das traue ich mir nicht zu. Sie hat nach Semmering ein paar Trainingstage in Zauchensee absolviert, hat sie mit der Strecke bekannt gemacht und jetzt startet sie dort und darauf werde ich natürlich ganz genau schauen, darauf freue ich mich und mehr kann ich da glaube ich nicht dazu sagen. Eine Federica Brignone ist meines Wissens nach noch nicht dabei, aber das ist dann nur noch eine Frage der Zeit. Also die dürfte es tatsächlich noch schaffen, vor Olympia Wahnsinn. Zurückzukehren, die ist schon wirklich fleißig am Trainieren. Also ist wirklich, wie gesagt, eine Frage der Zeit, bis wir die zurücksehen und das dürfte sich ausgehen, wenn da jetzt nichts dazwischen kommt.
Aber Tom, das zeigt uns dann wieder, wie unterschiedlich Verletzungen sein können, weil Brignone hatte ja vom ersten Verständnis her gleiche Verletzung wie Vlhová, die seit 2 Jahren fehlt und Brignone kommt 4 Monate später quasi, nein, nicht ganz 4 Monate, aber 6 Monate später wieder auf die Piste. Das ist erstaunlich.
Ja, sehr erstaunlich, aber... Ja.
Dr. Tom Heberlein.
Nee, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Dr. Medwurst vielleicht. Nee, also, ja, was mit Vlhová los ist, keine Ahnung, was mit der los ist. Ich meine, da muss wirklich, es kann ja immer passieren, dass du bei so Operationen irgendwelche Keime reinbekommst, dass nochmal ein Eingriff nötig ist oder was weiß ich. Lass uns doch bloß mal angucken, wie lange jetzt Kilde auch mit seiner Schulter zu tun hatte. Also, da mussten die 6 oder 7 Mal rein, weil da wieder ein Keim, da irgendwas entzündet und hast du nicht gesehen und ja, also ich möchte nicht in ihre Haut stecken und ihr Knie möchte ich glaube ich gerade auch nicht haben, also es ist sehr bitter, muss man dazu sagen, gell?
Nicht schön das.
Nein.
Ich bedanke mich beim Lukas und beim Tom, hoffentlich sehen wir uns allesamt in Kitzbühel in der einen oder anderen Kapazität, aber davor werden wir wahrscheinlich noch plaudern. Big Show 743, Pause.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Es ist die Big Show 743 und wir haben jetzt fantastisch ausgetauscht. Wir haben den Sportinformationsdienst Tom Heberlein durch den Sportinformationsdienst Christoph Leuchtenberg. Ergänzt, möchte ich sagen. Ihr könnt euch gegenseitig nicht ersetzen, weil ihr beide Legenden seid. Servus, Leuchte.
Guten Morgen aus Neuss.
Aus Neuss. Und ich vermute, in Wien erwischen wir den Moritz Ettlinger. Jetzt haben wir Lukas Zara vom Standard gerade verabschiedet. Moritz, guten Morgen. Wo erwischen wir dich?
Genau, guten Morgen. Danke für die Einladung. Aus Wien zugeschaltet, genau.
Aus Wien, ausgezeichnet. So, Christoph, haben wir letzte Woche ja schon besprochen und da war schon klar, dass Domen Preotz die Tournee gewinnen wird. Denkst du oder weißt du, Leuchte, dass er dann doch ein kleines bisschen enttäuscht war, dass es nicht der Grand Slam geworden ist? Dieser halbe Punkt, der ihm auf Nikaido in Innsbruck gefehlt hat und dann gewinnt Joe Fenech noch in Bischofshofen, was dann für einen Grand Slam unerheblich war. Von den Fernsehbildern her hat das natürlich mit Fassung getragen, als Nikaido vor ihm war, hat den Daumen gezeigt. Wie hast du Domen Preotz von innen gesehen, in diesem Moment, Leuchte?
Ja, ich glaube, enttäuscht ist da keiner. Das ist ungefähr, als wäre man enttäuscht, wenn man in einem Fußball-WM-Finale bei einem 7-0 selbst keine 3, sondern nur 2 Tore geschossen hat. Also ich glaube, das ist auch für alle Menschen, no Fans, bis auf Sven Hannawald, ist das, glaube ich, eher nebensächlich. Also von daher, Domen Preotz war hoch erfreut. Er sagte nachher höflich, ja, ist dann halt mal ein Ziel für die kommenden Jahre. Vielleicht ist auch für ihn ein Ziel, dass er mal noch besser nach der Tournee ist als sein Bruder damals. Der war nämlich bei 8 Teilnahmen danach nie besser als 9. Also ich glaube, dass es kein 4er-Pack war für ihn. Das ist hochverkraftbar.
Was für dich trotzdem spannend, Leuchte, bevor ich zu Moritz komme? Also irgendwo, oder woraus hat sich die Spannung dann genährt nach eigentlich dem Garmisch-Springen, wo die Tournee entschieden war?
Ja, wir haben ja vergangene Woche darüber geredet, es ist halt bei Domens Flugstil, den er mittlerweile sehr gut im Griff hat, aber immer mal das kleine Problem, es kann ihn mal da irgendwo erwischen. Eine Bö, was auch immer, weil es immer ein bisschen mehr eben eine Gratwanderung ist. In Innsbruck ein bisschen mehr Pech und er übersteht die Quali nicht. als ihm der Wind ausgegangen ist. Also das war immer noch möglich, dass es nicht für ihn reicht. Aber er war mit Abstand der Konstanteste, wenn ein Čufenik, da wird Moritz sicher gleich was zu sagen, nicht zwischendurch in Springen 2 und 3 ein bisschen durchsackt, ist er auch ganz vorne dabei. Die anderen waren jetzt nicht grundlegend schwach, aber er war der Konstanteste, der Beste, hat es verdient gewonnen. Aber so klar, wie es dann doch aussah, war es dann eher nicht.
Ja, Moritz, wie ist die österreichische Bilanz aus deiner Sicht ausgefallen? Wir, unter Anführungszeichen, haben Einspringen gewonnen, zweiter und dritter Gesamtwertung, da sage ich mal, das hat schon Jahre gegeben, wo der österreichische Skiverband das mit Handkuss genommen hätte.
Ja, ich würde sagen, im Vergleich zum letzten Jahr ist fast alles eine Enttäuschung mit diesen 11 von 12 Podestplätzen. Aber wenn man sich die Saison vorher angeschaut hat mit dem Springen in Engelberg vor allem, wo die Österreicher ja vor allem die arrivierten Athleten, also Kraft, Čufenik, Hörl, ziemlich hinten nachgekupft sind, war es eigentlich ein großer Erfolg, würde ich sagen. Also man kann da echt zufrieden sein. Und wie der Reichsdeutsche gesagt hat, wenn der Čufenik da nicht durchsackt im zweiten, dritten Springen, wenn der Hörl vielleicht seine Trainingssprünge einem im Wettkampf einmal so durchbringt, wie es im Training schafft, dann ist da schon was drinnen. Aber in der Parade natürlich schon alles dominiert, kann man schon sagen.
Ja, ich habe im ORF Leuchte mir das auch angeschaut, ganz interessant, wo Andi Goldberger als Experte dann auch war mit Gregor Stirnzauer. Und die haben bei Jan Hörl irgendwie gesagt, der tut sich immer schwer, wenn er schon einmal gehupft ist auf der Schanze an einem Tag. Weil dann erinnert er sich irgendwann an den ersten guten Sprung und der zweite wird nicht mehr gut. Also ich habe das Gefühl, Skispringen ist immer noch nicht bis ins allerletzte kleine Prozent ausanalysiert. Wie siehst du das, Leuchte?
Bin ich komplett bei dir. Also man sieht ja auch heute, dass Domen Preetz die Tournee erst gewinnt mit 26 Jahren und er war mit 16 schon Weltklasse. Also wir sind nicht mehr in der Zeit der unfassbaren Teenager. Gregor Schlierenzauer hat mit 16 Weltcups gewonnen, Morgenstern, Ahorn. Der jüngste Weltcup-Sieger ist 15, aber das ist heute nicht mehr möglich, weil es so komplex geworden ist, dass man eine gewisse Zeit braucht. Selbst wenn man als 16-Jähriger schon der Weltklasse war wie Preetz. Und das kann den Deutschen ein bisschen Hoffnung machen, da ja immer auch da mit Felix Hoffmann einer hochkommt, der 28 ist. Und Piers Paschke war auch relativ alt. Es ist wirklich eine Sportart, die immer komplexer wird. Aber, und da kommen ganz schlichte Tugenden rein, auch eine gewisse Wettkampfhärte braucht. Und da habe ich den Eindruck, dass Österreicher es immer besser schaffen, halt zu so einem Höhepunkt nochmal eins draufzupacken und mit einer ganz anderen Wettkampfeinstellung da reingehen, als unsere deutschen Springer, die jetzt zwar eine gute Tournee gesprungen sind, die beiden da vorne, aber eben halt nicht ganz an diese Vorleistung rankamen. Also ich bin da weit weg von Udo Lattek, aber vielleicht ist es dann doch eine Mentalitätsdebatte.
Ja, gut. Einer, der im vergangenen Jahr, Moritz, mir aufgefallen ist von der Mentalität her, Stefan Embacher, ist, weil Leuchte gerade sagt, ja, junge Springer, der ist noch relativ jung, ich glaube 19 ist er, ist, glaube ich, mehrmaliger Juniorenweltmeister, was zum einen natürlich fantastisch ist, zum anderen aber natürlich hohe Erwartungen mit sich bringt. Und im letzten Jahr weiß ich noch, wenn man es nicht gelaufen ist, sofort abgewunken und das ist doch alles scheiße hier, ja, ich kann viel besser springen. Jetzt ist er in diesem Jahr Dritter bei der Tournee geworden. Was kannst du uns über den jungen Mann erzählen? Also du bist selber noch ein junger Mann, ja, wer uns sehen kann. Aber was ist es, wo kommt der Embacher her und warum ist er in diesem Jahr tatsächlich diesen nächsten Schritt gegangen, den er von sich selbst vielleicht schon im letzten Jahr erwartet hat?
Mhm. Ja, also er ist 19, ich bin 26, also ein paar Jahre älter, aber nicht wahnsinnig viel. Also er ist ein sehr, sehr gelassener junger Mann mittlerweile. Also man merkt, man hat das Gefühl, er kann wenig aus der Ruhe bringen mittlerweile. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Er ist in Stams in die Schule gegangen oder geht in Stams in die Schule weiterhin. Hat dort, glaube ich, gute Nachwuchstrainer. Hat da jetzt im Sommer nicht mit der ersten Mannschaft trainiert teilweise, sondern ist einfach einen Schritt nochmal zugegangen. Hat mit anderen, mit gleichaltrigen Kollegen quasi nochmal trainiert, was, glaube ich, auch für Selbstbewusstsein sicher von Vorteil war. Es ist einfach faszinierend zu sehen, wie jemand in dem jungen Alter so weit nach vorne kommt schon. Was auch hilfreich ist sicher, ist, dass er mit dem Gregor Schlierenzauer einen Mentor an seiner Seite hat, der einfach alles erlebt hat, Höhen und Tiefen, beide sind in allen Extremen, glaube ich, und der immer sieht man auch, dass er nach den Springen zu ihm hinkommt, ihm auch nochmal kurz gratuliert, dass er ihm vorher nochmal Tipps gibt. Das sind sicher Dinge, die ihm da auch auf jeden Fall helfen können.
Leuchte, ist das auch deshalb, weil Gregor Stirnzauer und Stefan Embacher möglicherweise den gleichen Helmsponsor haben? Weiß man da was, ob der Red Bull diese Verbindung fördert? Weil im Skifahren ist es ja teilweise auch so, dass Red Bull schon seine Athleten irgendwie zusammenbringt, damit die zum Beispiel gemeinsam trainieren können. Weiß man da was, Leuchte?
Also, soweit ich in diesem Falle weiß, kam damals die Verbindung über Werner Schuster, der ja auch dann in der späteren Phase dafür verantwortlich sein sollte, dass Gregor Schlierenzauer in späten Jahren dann doch nochmal den Anschluss ganz nach vorne schafft. Das hat dann nicht mehr ganz geklappt, aber er hat auch aufgrund seiner Verbindung nach Stams, wo Werner Schuster aktiv war, wo Stefan Embacher groß geworden ist, Jonas Schuster übrigens auch, hat er den Kontakt hergestellt und Gregor Schlierenzauer scheint da wirklich diese Feinfühligkeit für junge Athleten zu haben. Er war ja selber ein sehr feinfühliger Athlet, der darunter auch gelitten hat. So eine Art Skisprung-Genie, aber auch ein sehr feinfühliges Genie und er scheint einen guten Draht zu Stefan Embacher zu haben. Ansonsten, ob Red Bull da jetzt so dezidiert reingeht. Es gab ja immer so ein bisschen den Red Bull-Fluch des Skisprings, was so ein bisschen der Nutella-Fluch des Wintersports war, dass viele diesen Helm trugen, danach nicht mehr viel geschafft haben und auch große Probleme hatten, schwere Stürze wie ein Thomas Morgenstern, eine lange Krise wie ein Andy Wellinger. Aber das hoffen wir, dass das beim Stefan Embacher nicht der Fall sein wird.
Ich sage nur Ryoyo Kobayashi. Ist zwar nicht in der Krise, aber fliegt ja auch mit dem Red Bull-Helm durch die Gegend. Hold that thought mit Werner Schuster. Moritz Jonas Schuster ist angesprochen worden. Und ich habe mir das Finale Springen dann im ZDF angeschaut. Oder was in der ARD, bin mir nicht ganz sicher. Und da hieß es dann natürlich zu Recht, naja, Jonas Schuster. Und ich glaube, Leuchte, der hätte auch für Deutschland hupfen können, hast du mir letzte Woche gesagt. Oder wie war das nochmal? Er kommt aus einem kleinen Weisertal und das würdest du Deutschland wieder mit einverleiben, sowas doch.
Nein. Also ich bin weg von jedem Nationalismus, der für mich der Quell allen Übels ist. Aber nein, also ich habe auch mit ihm darüber gesprochen, er hätte es nicht ohne weiteres gekonnt. Klar, man kann Leute einbürgern, aber er hat mich dann entgeistert angeschaut auf die Frage, als hätte ich ihm da gerade Kaiserschmarrn mit mittelscharfem Löwensenf angeboten. Also nein, er ist Österreicher voll und ganz, aber beide Eltern sind auch Österreicher, er hat da keine große Verbindung und es ist auch die richtige Entscheidung, denn wer sich in Österreich da ins Weltcup-Team durchbeißt, der hat dann eben auch die Qualität und die Gewissheit dieser Qualität ist ganz oben hinzuschaffen. Also er macht alles richtig und ja, also in Deutschland hätte er sicherlich leichter, aber das ist überhaupt kein Thema für ihn.
Aber, apropos in Deutschland hätte er es leichter. Moritz in Deutschland hätte er beste Aussichten, zu Olympia zu fliegen, zu fahren. In Österreich hat er die nicht. Das ist möglicherweise ein kleines bisschen frustrierend. Ich habe jetzt nicht genau auf dem Schirm, wie alt der Jonas Schuster ist, aber das ist halt dann auch, das ist die Kehrseite der Medaille in Österreich, dass du halt Leute wie Kraft, wie Tschofenig, und Kraft war jetzt nicht so gut, aber Kraft, Tschofenig, Hörl, jetzt Embacher vor dir hast, Manuel Fettner, schaut nicht gut aus, selbst wenn du ein Weltklassespringer bist wie Jonas Schuster.
Genau, also er ist 22, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ist ja am Nürnberger Plateau immer aufgewachsen, im gleichen Ort, wieder in der gleichen Gegend wie der Cheftrainer Wiethölzl, also zum Thema nochmal Einbürgerung. Aber jedenfalls, ja, es ist echt schwierig. Also auf der einen Seite natürlich super für das österreichische Team, dass man so viele starke Springer da hat, den man eigentlich ohne groß nachzudenken mitnehmen könnte. Aber ja, für ihn ist es wahrscheinlich, es war ja jetzt auch immer schon so, dass der immer recht nah dran war eigentlich. Also es war nicht so, dass der jetzt ein paar Mal durch die Decke gegangen und noch einmal raufgeschossen, sondern war eigentlich immer recht nah dran, aber es in diesem toten Platz am Anfang der Saison nur ganz knapp verpasst, aber immer einen Punkt. Und es kann sicher frustrierend sein. Gleichzeitig, wie ihr schon richtig gesagt habt, wenn man es dann mal schafft, dann ist man, glaube ich, auf jeden Fall sehr gut dabei, dass man dann auch wirklich ganz vorne reinspringen kann.
So. Jetzt habe ich in der Süddeutschen Zeitung vom Kollegen Winter gelesen, habe ich das bei dir gelesen, Leuchte? Na, ich glaube, es war beim Kollegen Winter von der Süddeutschen Zeitung, die Bilanz schon über die Ära Stefan Horngacher. Und da hieß es dann, gut, aber nicht so gut wie Werner Schuster. Stimmst du dem zu? War das der Winter?
Das kann doch der Kollege Winter gewesen sein, ich habe es genauso geschrieben. Also er hat eine gute Bilanz, aber eben halt nicht den entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Guten Werner Schuster hat die Vierschanztournee auch nicht gewonnen für Deutschland. Horngacher hat es mit Polen geschafft. Aber das ist halt, worüber man in Deutschland spricht. Aber er war nicht erfolglos, aber sicherlich dann doch auch nicht den Schritt gemacht, den man sich von einem Mann mit seiner Vita erhofft hat. Und ich glaube, dass man jetzt auseinandergeht. Im Guten, er ist völlig unumstritten in Deutschland und er hat einen exzellenten Ruf und ich bringe auch Vertrauen auf ihn. Aber da jetzt in irgendeiner Form wieder frischen Wind reinzubringen, mit wem auch immer, da gibt es diverse Kandidaten, das ist die richtige Entscheidung.
If you were a betting man, wer wird's?
Würde ich auf den nächsten Österreicher tippen, Thomas Dornbichler.
Okay, der ist jetzt, glaube ich, Assistent, oder?
Der ist B-Kader-Trainer. War der nicht
bei den Polen? Ah, B-Kader-Trainer.
Okay. Der war vorher bei den Polen, das hat nicht so wirklich geklappt. Da kam er mit den Großkopferten, wie ihr sagt, nicht zurecht, mit Stoch, mit Kubacki und Konsorten. Hat aber wohl die jungen Leute rangeführt und das ist eigentlich das, was er auch in Deutschland machen soll. Wobei da natürlich die Auswahl an großen Leuten und jungen Leuten vielmehr nicht so da ist, wie man sie in Österreich hat, wo es halt einen Talentepool zu geben scheint, der nicht versiegt. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Im Continental Cup der zweiten Liga des Skisprings haben wir 9 Österreicher vom ersten Deutschen. Im FIS Cup oder Alpen Cup sind es gar 13. Also da muss man in Deutschland eher den Mangel verwalten.
Okay. Dann habe ich noch eine Frage zu einem Trainer, nämlich Andreas Witthölzl. Moritz, was war das für ein Bart? Ich glaube, er hat das im Fernsehen dann auch erklärt, aber es wäre ein Bart, den ich, ganz ehrlich, wenn ich es könnte, aber es geht nicht. Also wer es nicht gesehen hat, Goose Gossage, früher mal ein Pitcher, ich glaube für die New York Yankees, korrigiere mich bitte, Leuchte, der hatte auch so einen Bart. Was war das? Warum war das, Moritz? Hast du da recherchiert? Weil das war natürlich extrem auffällig.
Ja, ganz genau muss ich sagen, was ist nicht. Aber er hat einfach gesagt, das ist einfach eine Art Gag gewesen. Er wollte bei jeder Station quasi einfach den Bart verändern. Warum ist eine sehr gute Frage, das müsste ich nochmal nachrecherchieren. Aber es war einfach sehr auffällig, das stimmt. Und zum Schluss hat er dann nur mal halt einen kleinen Schnurrbart quasi gehabt. Aber jetzt, was auf jeden Fall, was ich sagen kann, jetzt der Vollbart kommt wieder. Auf jeden Fall, das ist glaube ich ziemlich.
Also gut, wenn wir dann bei Olympia sind, dann wird er den Vollbart haben, der Andi Witthölzl. Dann soll es das mit dem Skispringen gewesen sein, aber Leuchte, ein kurzes Wort noch zur Tour de Ski. Ich habe mir beide Finali angeschaut, wie die den Berg darauf gekraxelt sind. Wie ist es um den deutschen Langlaufsport bestellt? Wir haben ja letzte Woche schon, also ich habe ganz viel Norwegen gesehen, ich habe Theresa Stadlober gesehen, die insgesamt, korrigiere mich bitte, Moritz, ist sie zweite oder dritte gewonnen? Jetzt, ich glaube, zweite ist sie gewonnen. Zweite ist sie gewonnen bei der Tour de Ski. Natürlich absurde Bilder wie jedes Jahr bei dieser Steigung von 26%, wo dann keiner mehr eine Gleitphase hat, sondern wo alle wirklich nur noch steigen. Aber wer sollte besorgter sein vor den Olympischen Spielen, ist meine Frage. Die deutschen Langläufer oder die deutschen Skispringer?
Ich dachte, du kommst erst mal auf die Tour de France, wo wir jetzt mal mit zwei Slowenen jetzt quasi bei Tournee und Tour die große Verwechslung.
Diesen Connex habe ich nicht hergestellt. Aber danke, Klammer, danke, aber Leute.
Bleiben wir bei der Tour de Ski aus deutscher Sicht. Eine seltsame Tour de Ski. Also man hat bei den Damen oder bei den Frauen vielmehr sehr viel Vorsicht walten lassen und mittlerweile ziehen wir da schon die Sportlerinnen zurück mit der Begründung trockener Hals. Mhm. Wo man sagt, okay, kein Risiko zu gehen ist die eine Sache, das dann so zu kommunizieren, weiß ich nicht. Also ich stelle mir vor, wie eine russische Langläuferin ihrem Trainer sagt, Trainer, geht heute nicht, ich habe einen trockenen Hals. Also
ja, kommuniziert sie, aber ja. dann ist sie nicht mehr im Weltcup. Ja.
Die wird Kamtschatka nicht
mehr verlassen. Auf keinen Fall gutheißen wollen, die russische Methode, um Gottes Willen.
Nein, absolut nicht. Also es ist alles auf Olympia ausgerichtet und da haben wir in der Tat, deshalb ist die Vorsicht auch zu Recht wirklich notorisch, empfindliche Sportlerinnen wie eine Katharina Hennig-Dotzler, auch teilweise eine Coletta Rützek, eine Laura Gimler, und da müssen wir aufpassen. Deshalb sind die diese Tour nicht durchgelaufen. Wir haben aber eine Helen Hoffmann, die unter die ersten 10 gelaufen ist, das war schon gut. Bei den Männern sieht es einigermaßen verheerend aus. Da hatten wir zwar einen 6. Platz im Sprint von Jan Stölben, aber Friedrich Moch ist im Moment von allen guten Geistern verlassen. Er war wohl kurz vor Saisonstart ein bisschen krank und das zieht sich jetzt durch und er war natürlich die Zweiter vor 2 Jahren, jetzt war er, glaube ich, 46. und der Bundestrainer sagt danach, ja, falsche Entscheidung, ihn laufen zu lassen, aber wenn der Olympiasieger wird, redet da keiner mehr drüber und dann denkt man auch, ja, auch da tut man sich mit solchen Äußerungen keinen Gefallen. Also bei den Männern sind wir weit hinten dran. Und ich glaube, die Deutschen können da froh sein, wenn man genug Leute für eine Staffel nominieren darf, um wenigstens mal Langläufer mitzunehmen. Weil im Moment sieht es dann doch dunkel aus, bei den Männern zumindest.
Liebe 12 Hörer da draußen, Frage an euch, schreibt uns bitte, weil Leuchte weiß das natürlich, Moritz auch. Aber wenn Leuchte sagt, ein Langläufer, der von allen guten Geistern verlassen ist, an welche Olympischen Spiele und an welchen Spanier denken wir dann? Das ist eure Denkaufgabe. Bis zum nächsten Mal. Danke, Leuchte. Danke, Moritz.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Fußballthemen sind viele liegen geblieben. Über die Bundesliga haben wir sehr ausführlich gesprochen. In general terms und auch teilweise bisschen spezifisch. Aber natürlich die Premier League mit diesen ganzen Trainerwechseln. Verrückt nach Enzo Maresca. Auch Ruben Amorim raus. Kommende Woche ist wieder Sven Heist Time. Da hoffentlich kommen wir auch noch zu anderen Themen, außer zur Lage auf den Betreuerbänken. Aber da wird möglicherweise auch mit dem Anchorman in Senfsport des Männersport morgen ein kleines bisschen geplaudert werden. So, das ist das. Das andere, was keine Berücksichtigung gefunden hat, apropos Sven Heist, ist die Darts WM. Ich habe preciously wenig gesehen, aber mir dann das Finale angeschaut und muss sagen, Euder, Luke Littler, das ist schon echt gut. Das ist gut, natürlich ist er gut, wenn er zweimal hintereinander den Weltmeistertitel gewinnt, aber das ist ziemlich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Bin mir immer noch nicht ganz sicher, für wie sportlich ist das, ich das alles halte, aber also wie Luke Littler da ausgecheckt hat, des Öfteren, das war gigantisch. Wie er es gebraucht hat, wie er es getroffen hat, Frisur ist immer noch zweifelhaft, für mich auch zweifelhaft, dass das Ganze jetzt so lange dauert, dass es dermaßen aufgebläht ist. Gut, vielleicht braucht das der Sport dann, unter Anführungszeichen, wenn man dann sagt, das ist ein Sport, vielleicht muss es so sein, dass so viele Leute mitspielen, dass eben auch Nationen dann drankommen, die ansonsten keine Chance hätten. Aber wie gesagt, das Finale war extrem beeindruckend und Littler wird auch davor ungefähr so beeindruckend gewesen sein. Robin hat mir nur erzählt, dass er gegen Mensur, unseren Mensur, den österreichischen Mensur, in gefühlt 20 Minuten seine Partie gewonnen hat. Also, ja, Chapeau, aber vielleicht mit Sven nächste Woche darüber noch kurz ein Wort. Sonst liegen geblieben, könnte man natürlich sagen, naja, in Oberhof wird wieder biathliert. Es gibt jetzt wieder das zweite Trimester mit Oberhof, mit Ruppolding, mit Nove Mesto. In Ruppolding war ich schon mal, schon lässig möchte ich sagen, einfach auch, weil die Stadt so im Zeichen des Biathlons steht und weil man dann, da gibt es einen Parkplatz und da fährt man mit dem Shuttlebus dorthin. Das große Problem oder auch der große Vorteil von Ruppolding, wie man sieht, für die Zuschauer kann es zum Problem werden, wenn man angezogen ist wie ein amerikanischer Tourist, dann könnte es ein bisschen kalt werden, weil es liegt so im Schatten, dieses Stadion, was andererseits gut ist für die Veranstalter, weil die natürlich wissen, wenn sie dort einmal die Leute verlegt haben und das gut gemacht haben, was sie natürlich Jahr für Jahr tun, dann bleibt die Leute auch dort. Komme, was wolle, weil wegschmelzen wird sie nicht, jetzt schon gar nicht. Da hätte man natürlich drüber plaudern können. Ich bin mir sicher, dass Corbinian Eisenberger in der einen oder anderen Kapazität da oder dort sein wird. Dann plaudern wir mit ihm drüber. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, ganz gut ausgestiegen. Schmiedi. Schmiedi hat gefehlt, aber Schmiedi ist auf der Computermesse. Ich habe es mit Körny kurz angesprochen, mit Heiko auch. Und da hoffen wir nächste Woche auf einen ausführlichen Bericht, wie es denn in Las Vegas war, seiner zweiten Heimat. Ansonsten habe ich was vergessen, wenn ja, fällt es mir jetzt auch nicht mehr ein.
Hallo, hier ist Ruth Kroll, Ihr Sportradio 360.
Big Show 743 und ich habe hier ein Bild, ich bin eingerahmt von zwei Jungs, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Paul Heuss ist jede Woche bei uns, ich freue mich sehr, auch diese Woche. Servus Paul.
Ja, Big Show, ist schon wieder Big Show, auch im neuen Jahr. Ich halte dir die Treue, immer.
Das ist fantastisch. Und auf der anderen Seite des Bildschirms bei mir ist jemand, den ich zuletzt in London gesehen habe. Ich glaube, wir haben gemeinsam auf den Platz 18 runter. Nein.
Wir haben uns danach nochmal getroffen. Und zwar bei deinem kleinen Paddle-Turnier.
Das war davor.
Nein.
Doch, das war davor.
Echt? Moritz, da war es doch eiskalt.
Ja, es war ich habe gefroren.
Ich sag, das war danach.
Nein, es war ganz sicher im Frühjahr.
Okay, aber egal, wir haben uns zweimal gesehen, das freut mich.
Der Great Moritz Lang, ja, für Prime in Wimbledon in diesem Jahr hoffentlich auch wieder und Paul sowieso immer am Start. So, Paul, es kommt ein Thema, Moritz habe ich vorgewarnt, deswegen werde ich Moritz auf dieses Thema ansprechen. Du hast in deinen langen Jahren bei Sky, bei Prime natürlich auch öfter mit Novak Djokovic gesprochen. Das ist jemand, der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält und der auch eine Meinung hat und ja, die auch kundtut. Und jetzt sagt Novak Djokovic vor ein paar Tagen, wisst ihr was, liebe PTPA, ich habe euch zwar gegründet, aber die Art und Weise, wie ihr mit meinen Aussagen umgeht, wie ihr mit meiner Person umgeht, die passt mir nicht. Und ich denke mir, hoppla, da ist irgendwas im Argen. Die PTPA hat die ATP geklagt, hat alle Grand Slam Turniere geklagt. Und Novak ist da raus. Und die einzige Interpretation, die ich da auch gelesen habe, ist, dass er oder dass irgendjemand gedacht hat, naja, er hat keine Unterstützung von Alcaraz und Sinner bekommen. Und deshalb sagt er, wenn die beiden besten Spieler nicht dabei sind, dann hat das Ganze keinen Sinn. Kannst du dir irgendeinen Reim auf Novak Djokovic machen und sein Engagement, das jetzt hiermit beendet ist? Vielleicht
schwierig.
Konzentriert er sich also nur mehr auf die Familie. Moritz, bitte.
Ja, so kann man es immer formulieren, konzentriert sich auf die Familie, das ist dann ein schöner Take. Wenn ich jetzt den Rahmen mal etwas größer ziehe, dann sage ich, es ist im Grunde genommen schon enttäuschend, was passiert ist, auch unter Novak Djokovic mit der PTPA und auch mit seiner Person. Er ist da angetreten mit der PTPA, um Großes zu bewegen und es ist de facto nicht wirklich was passiert. Immer mal wieder wurden sie zitiert, immer mal wieder gab es Pressemitteilungen und natürlich stand sein Name immer vorne an, weil er ist der prominenteste, oder man muss ja sagen jetzt, er war der prominenteste Vertreter dieser Spielervereinigung und jetzt ist er weg und das ist eine Enttäuschung. Fertig aus. Wir reden über Novak Djokovic, bei dem gilt sonst nur Erfolg und mit der PTPA hat er keine Erfolge zu verzeichnen. Und das kann man mal oben anstellen und das finde ich sehr schade, denn sie hatten große und gute Ziele, nämlich vor allem kleinere Spieler größer machen, die finanziellen Mittel zu stärken. Ja, du wägst auch schon ab, Jens, ich sehe dich, du nickst hin und her. Das haben sie sich aber eine Weile lang auf die Fahne geschrieben, das dürfen wir nicht vergessen. Und sie haben es nie durchgezogen.
Das Ziel war da
und dass er das nicht hat umsetzen können, ist eine Enttäuschung. Und jetzt wird es leider ein bisschen martialisch, ich weiß gerade nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Jetzt kommen sie mit der Bazooka und sagen, okay, wir machen eine Kartellklage und sie werden sich rechtlichen Beistand gesucht haben. Das heißt, das ist nicht komplett aus der Luft gegriffen und dann zieht er sich zurück. Das ist auch schade, weil hier könnten Spieler tatsächlich mal etwas ganz Großes bewegen oder hier ist der Versuch zumindest da, aber er ist nicht mit dabei. Ich möchte nicht zu viel interpretieren oder spekulieren, aber ich denke doch, es hat natürlich mit seinem anstehenden Karriereende zu tun. Er möchte sich gerne erhobenen Hauptes verabschieden, würde überall gern den Kuchen bekommen, sowohl bei den Grand Slams als auch von der ATP. Und wenn er sich jetzt auf den letzten Metern alles vergrault, dadurch, dass die PTPA eben sehr drastische Mittel anwendet, ihn dann auch noch vorne als Posterboy draufstellt, da ist er dann nicht mehr dabei. Nochmal, es ist schade, dass sie nicht haben mehr erzielen können. Vor allem haben sie hehre Ziele gehabt, aber die sind vorne und hinten nicht aufgegangen. Und dass es jetzt so zu einem Ende kommt, ist eigentlich ziemlich bescheiden.
Paul, magst du was dazu sagen?
Ja, ich habe gerade überlegt, ist die PTPA damit tot? Ich würde sagen, nein. Aber es ist natürlich schon ein ganz herber Schlag, weil der Mitgründer, ja, und das Aushängeschild bricht damit weg und es sieht natürlich schlecht aus und schwächt sie enorm, wenn die wenn die Star Power fehlt. Du bräuchtest auch Leute, die da wirklich was bewegen wollen an vorderster Front. Und hast du nicht, kein Alcaraz, kein Sinner dabei, kein Zverev dabei, kein Djokovic dabei. Wo sind jetzt auch die Lautsprecher auf der Tour? Man hört ja, wenn man dann, ich krieg's ja mit, dann, Moritz, du kennst es noch von den Media Days, wenn dieses Thema PTPA aufkommt in so einem Media Garden, dann wird's aber schon dünn. Also da will eigentlich keiner wirklich was dazu sagen, drucksen alle so ein bisschen rum, lass mal lieber weg, und da will auch keiner zitiert werden. Und selbst so ein Dimitrov oder so, wo man sagt, das sind gestandene Spieler, die haben doch eine Meinung, die wollen da einfach niemanden auf die Füße treten. Ich glaube, die Ziele, wie es Moritz gesagt hat, das sind eigentlich hehre Ziele, das sind gute Ziele. Und ich glaube, Djokovic steht auch noch immer hinter dieser Grundausrichtung, die es mal gab. Aber so wie sich das entwickelt hat, ist es schon ein deutlicher Dämpfer, wo ich sage, ich glaube nicht, dass sich da jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren was grundlegend ändern wird und wirklich was bewegen wird, sondern da gibt es ganz andere Themen, wie was machen ATP und WTA, wie wird Saudi-Arabien, wie wird das Geld da reinkommen von Saudi-Arabien, wie wird ein 10. Masters reinkommen und was passiert langfristig zum Beispiel mit den Finals, gehen die auch nach Saudi-Arabien, das sind eher so die Themen, das Dauerthema auch, wie wird mit dem Kalender umgegangen und nicht, wie wird das Geld besser verteilt?
Ich glaube, die große Krux, das Paradon, das Paradoxon.
Doxo, ja.
Das Paradoxe am Tennis, so würde ich sagen. Das Paradoxe am Tennis ist doch, es ist eine Sportart, die weltweit betrieben wird. Ich weigere mich immer noch zu sagen, dass es eine Weltsportart ist, weil du so enorme finanzielle Mittel brauchst, um im Tennis wirklich gut zu werden, und das schließt halt große Teile der Menschheit aus. Aber es können de facto bei der ATP-Tour und auf der WTA-Tour vielleicht 150 Spieler und Spielerinnen, also insgesamt 300, gut davon leben. Und es ist dennoch eine Sportart, die weltweit betrieben werden kann. Aber ich glaube, der große Denkfehler ist, es gibt halt nur 5 bis 7 globale Stars. Bei den Frauen gibt es eine, vielleicht zwei. Naomi Osaka ist die eine. Und vielleicht kann man, wenn sie denn besser spielen würde, auch Coco Gauff dazu nehmen. Aber Arina Sabalenka, bei aller Liebe, Rybakina, Świątek, da kommt keiner freiwillig ins Stadion, der nicht gezwungen wird mit Geld. Nein, das ist natürlich ein bisschen böse, aber das sind keine Seller. Und bei den Männern ist es Alcaraz, es ist Djokovic, es ist Sinner. Und dann wird schon eng, weil das andere sind lokale Phänomene. Ja, auch wenn Sascha Zverev nach Toronto kommt, dann freuen sich die Leute, dass er dort ist. Aber er ist jetzt kein Zugpferd in diesem Sinne. Ja? In Toronto wäre ein Zugpferd, wenn Ogier, Aliassime, Schapovalov. Also das ist ja das Problem. Und die Nummer 77 der Welt, Moritz, so her diese Ziele sein mögen, aber dafür kaufen sich die wenigsten Leute ein Eintrittsticket. Und das ist das Paradoxe am Tennis, finde ich. Dass es viele Leute spielen, aber dass es halt nur ganz wenige Leute gibt, die wirklich global interessieren.
Ja, jein, da muss ich eingrätschen, weil selbst wenn das so ist, es ist ja, du kannst einen Sportvergleich jetzt ziehen, soll man eigentlich nicht machen, ich tue es trotzdem. Die Bundesliga besteht auch nicht nur aus dem FC Bayern München, und auch der FC Bayern München braucht Gegner, mit denen man spielen kann, und die Gelder sollten besser verteilt werden, und das gilt beim Tennis noch mehr, würde ich sagen, denn, das wissen wir alle, die ATP macht Kohle ohne Ende, die Turniere machen Geld ohne Ende, auch die Grand Slams, das heißt, das Geld ist da, ja, und will man immer das an die gleichen verteilen? Nein, man kann es ein bisschen breiter verteilen, um dann auch eine breitere Spitze zu bekommen und mehr Weltstars zu formen. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip, und ich glaube schon, dass man da so wegkommen sollte, und das gab es mal als Ziel, zumindest den Nachwuchs da besser zu fördern. Dürfen wir auch übrigens nicht ganz vergessen, die Challenger Tour wurde deutlich verbessert. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, in welchem Jahr. Inzwischen werden Hotels gestellt und Unterkünfte. Wenn man da mit Dustin Brown mal spricht, der noch mit seinem Camper vor dem Challenger-Turnier gekämpft hat, um überhaupt eine Unterkunft zu haben, seine eigene nämlich. Das ist zum Glück passé, und vielleicht hatte da auch die PTPA ein bisschen Anteil dran, nur sie haben den Knoten nicht ganz zerschlagen, und das haben sie sich mal auf die Fahne geschrieben. Daraus wurde nichts. Ich glaube trotzdem daran, dass es möglich ist, denn die Gelder sind da. Also ja, stimmt schon, sie kommen für Sinner, sie kommen für Alcaraz, sie kommen auch, glaube ich, übrigens doch für eine Sabalenka, weil die immer mehr zum Star auch wird, aber das ist so viel Kohle, die da umgesetzt wird, gegen die Gegner übrigens, die da mitmachen müssen, das heißt, auch die dürfen davon einen Kuchen abhaben, auch in den ersten Runden der Slams zum Beispiel.
Mein Punkt ist, es hat sich ganz, ganz viel in die richtige Richtung entwickelt, Und du sagst, Tennis ist keine Weltsportart. Da möchte ich einfach nochmal, das möchte ich nochmal einordnen. Also, Tennis ist ich sage, es ist schon eine Weltsportart, weil das ist so ein Weltzirkus. Und dadurch, das ist auch ein großer Vorteil, natürlich kann man jetzt auch wieder drüber sprechen, hier in Zeiten von der Klimakrise, schwierig, so dieser Zirkus wieder da wirklich von Turnier zu Turnier um die ganze Welt reist. Aber das bedingt natürlich, dass du immer an einem Standort bist, wo dann für eine Woche oder manchmal für zwei Wochen ein großer Hype entsteht. Und dann ist es, klar wollen die Topstars sehen, klar wollen die vor allem Sinner, Alcaraz und dann Kokogov sehen, aber es geht vor allem dann auch um das Event. Und wenn wir jetzt nach Australien zum Beispiel schauen, in Australien bin ich mir ziemlich sicher, da ist Rugby und Cricket, andere Sportarten sind weit über Tennis, da ist Tennis eigentlich eine Nische, aber in diesen zwei Wochen Australian Open ist Tennis the shit. Und da geht es dann natürlich um diese Eventstimmung und das, was Moritz sagt, 100% richtig, die Turniere, die cashen sowas von ab und ich sehe dann auch wenn dann die Topstars rausgehen, ist in Toronto teilweise volle Hütte und schaut euch Wien an letztes Jahr. Wien hatte natürlich sensationell reingelaufen, dass dann auch noch Sinner und Zverev da im Finale stehen und da mitspielen, aber da war jeden Tag, ich habe auch die Nachmittagssession um 13, 14 Uhr war ausverkauft. So, und wenn das gut vermarktet wird, dann geht's einfach um dieses Event und dann ist da richtig Stimmung in der Bude und das ist dann eben nur diese eine Woche im Jahr, die dann besonders ist. Tennis ist in der Stadt. Der Zirkus ist in der Stadt und dann wird diese Sportart gehighlightet und das ist das Besondere in dieser Sportart, warum die so gut global funktioniert und dass natürlich nur 300 Besten davon leben können, diese ungerechte Verteilung, das ist nach wie vor ein Problem, aber es geht in die richtige Richtung.
Nein, Paul, volle Zustimmung, was diesen Zirkus angeht. Ja, überhaupt. Aber ich meine, für eine Weltsportart, für mich, müssten alle Menschen weltweit die gleiche Chance haben, in dieser Sportart gut zu werden. Und das ist halt faktisch nicht so, ja, weil es gibt aus Afrika keinen einzigen Spieler, vielleicht aus Südafrika früher mal. Es gibt aus Asien erstaunlich wenige Spieler, die wirklich gut geworden sind. Indien hatte gute Doppelspieler, hatte Sania Mirza. Aber das meine ich, dass natürlich
ja, das schon erstaunlich, ist, ja.
Geiles Event ist überhaupt keine Frage. Ja, früher gab es ja auch mal in Südafrika, glaube ich, in Kapstadt oder Johannesburg gab es auch ein ATP-Turnier. Aber das ist zum Beispiel, da ist ganz wenig. Da haben wir Marrakesch im Norden. In der Mitte ist gar nichts. Und dann haben wir Südafrika. Das meine ich damit, dass Tennis vom Interesse her eine Weltsportart ist. Da überhaupt kein Zweifel, Haken dran. Das ist nicht Skispringen. Also nicht falsch verstehen. Ja. Aber ich meine halt nur, dass für mich eine Weltsportart hat auch den Anspruch, dass du, und da ist Fußball leider die einzige, wenn du ein guter Kicker bist, irgendwo in der Mitte von Asien, in der Mitte von Europa oder in der Mitte von Afrika.
Jeder kennt dich.
Du wirst entdeckt werden und du hast eine Chance, damit Geld zu verdienen. Und meine Einschätzung ist im Tennis, weil Tennis so teuer ist, bis du gut wirst, ist das nicht möglich. Moritz, du hast teilweise genickt und teilweise hast du mir den Mittelfinger gezeigt. Was ist los mit dir?
Ich würde dir natürlich niemals den Mittelfinger zeigen, obwohl ich das übrigens sehr gerne mache, meinen Mittelfinger. Pass auf, wir müssen so ein bisschen differenzieren, was sind Weltsportarten und worüber reden wir? Du redest vor allem über Breitensport auch, was ist zugänglich, wo kann man sich entwickeln? Weil für mich ist auch Formel 1 eine Weltsportart. Also es ist nicht meine Sportart, ich bin kein Motorsportbegeisterter, aber überall kennt man Max Verstappen. Jeder weiß, ganz egal wo, wer Michael Schumacher ist, was für Siege der errungen hat, etc. etc. Und gibt's irgendwelche Fahrer aus, du hast jetzt Afrika als Beispiel genannt, Asien etc. Asien, wobei, Vorsicht, müssen wir natürlich auch ausklammern, Japan inzwischen ja, aber nein, natürlich nicht. Trotzdem ist es eine Weltsportart der Aufmerksamkeit wegen, also das ist dann der Zuschauerzuspruch, den gibt es und da gehe ich mit dir gehen wir eh alle d'accord, ist bei Tennis auch der Fall, aber kann man da reinkommen in die Weltspitze und da, Jens, gebe ich dir dann recht und da ist dann wieder der nickende Moritz, der dann sagt, das ist natürlich für Menschen aus ich mache jetzt eine Extreme auf, aus einem Slum sehr, sehr schwierig, weil man so viel Geld mitbringen muss, um überhaupt mal die ersten ATP-Punkte oder WTA-Punkte eben zu erringen.
So, dann ganz kurz aktuell noch. Wir sind im United Cup angekommen. Belgien hat heute die Tschechische Republik geschlagen. Paul, vor überschaubarem Publikum. Also man kann ja für diesen United Cup hoffen, dass die Australier morgen gegen Polen gewinnen. Dann wäre, glaube ich, von der Stimmung her dem Ganzen gedient. Zieh mal ein kurzes Fazit, jetzt weniger auf die deutsche Mannschaft, aber funktioniert dieser United Cup? Wir haben ja immer, was heißt wir, aber manche Traditionalisten sagen ja, der Hopman Cup war das einzig wahre, da ist um nicht viel gegangen, aber es hat großen Spaß gemacht. Beim United Cup geht es um ATP-Punkte, ist ein viel, viel größer als der Hopman Cup. Holt er dich ab, Paul, jetzt auch in diesem Stadium noch, wo die Amerikaner noch dabei sind, die Belgier sind noch dabei, hilf mir bitte, wer hat noch gewonnen? Die Schweizer sind noch dabei, Stan Wawrinka und Belinda Bencic.
Ja, ich habe, also die Polen hätten es eigentlich mal verdient, die waren jetzt zweimal im Finale in Folge und haben dann verloren, einmal gegen Deutschland, einmal gegen die USA. Echt spannend, wer das Ding dann holt. Also mich holt er ab, weil, also erstmal, die haben Momentum, alle kommen frisch raus aus den Trainingslagern und alle haben erstmal Bock. Und dann kommst du rein in den Australian Summer und es ist natürlich Weltklasse-Wetter, eine gute Energie. Und du weißt, in zwei Wochen gibt es das ganz große Highlight, erstes Grand-Slam-Turnier bei den Australian Open. Also insofern, ich finde, das passt gut und die Bilder sind schon schön. Also ich finde so, gerade vorher Media Day, dass es so ein Teamstimmung da kreiert wird und dass du dann aber auch siehst, jetzt nehmen wir mal das deutsche Team, Eva Lüß mit Sascha Zverev, ist natürlich eigentlich eine Mega-Kombi, dann ist noch eine Laura Siegemund dabei, mixt. Schade, dass die so früh raus sind, aber das hat mir schon gut gefallen, Eva Lüß zum Beispiel gegen Świątek zu sehen. Und dann auch, dass dein Papa Zverev mal applaudiert und du merkst so, ey, der ist gerade wirklich begeistert von der Eva Lüß, was die da hinlegt. Und wie sie es vermarkten, sieht einfach cool aus, diese Coaching-Ecke. Dann ist das mic'd up, du hörst es gut und kriegst so eine Teamstimmung mit. Ja, also es hat mir zum Beispiel die letzten Jahre immer gut gefallen. Da waren natürlich die Amis irgendwie auch am lässigsten mit so Coco Gauff und Fritz oder wenn der Tiafo dabei ist oder Daniel Collins, so dann kriegst du da Sprüche mit und eine super Energy. Du brauchst wahrscheinlich für das ganz große Plus brauchst du Australien, damit dann auch so Alex de Menor dann nochmal die extra anzündet und damit Australien dann auch irgendwie weit geht, aber das Format ist eigentlich cool und ich würde mir ja mehr so Team-Events wünschen, aber das wird dann halt schnell so irrelevant irgendwie, ne? Und genau, du hast jetzt halt diese Relevanz beliebig. Hast du, ja genau, so beliebig und du hast eine Relevanz geschaffen, in dem die weltranglichsten Punkte auch sehr, 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 sehr weit oben sind. Du kannst da richtig absahnen, wenn du das Ding gewinnst. Zverev hatte da einmal beim Sieg der Deutschen, stand er echt gleich gut im Race da. Aber ja, wie es langfristig weitergeht, auch mit dem 10. Masters-Turnier, weiß ich nicht. Ich finde, der United Cup hat auf jeden Fall seine Berechtigung.
Ich fand, die schönste Szene war für mich, es waren die Briten, haben gegen Griechenland gespielt und Emma Raducanu sitzt dort in dieser Ecke und spricht mit ihrem Coach Francisco Reusch oder Reusch, wie auch immer man ihn ausspricht.
Oh ja.
Und der erzählt ihr irgendwas. Und dann sagt Raducanu sinngemäß, ja, aber ich wollte es aber so machen. Und dann sagt Tim Henman, der britische Teamchef ist, ja, aber genau das hat er doch gemeint. That's exactly what he said. Und das finde ich ja schön, dass hier auch diese Kommunikationsprobleme, dass man die mitbekommt.
Ja. Ja, ja, super.
Moritz, wir werden uns vor den Australian Open nicht mehr hören und sehen. Wie viel Aufmerksamkeit kannst du jetzt vor Wimbledon? In Wimbledon hoffen wir, dass wir dich wieder sehen, aber du bist jetzt ja anderweitig beschäftigt. Wie viel Aufmerksamkeit kannst du dem Tennissport überhaupt noch widmen?
Die ist immer da, einfach weil es Spaß macht. Und übrigens alleine deswegen freue ich mich auch, dass es in Australien wieder läuft. Alleine weil mein Social Media Feed dann wieder schön gefüllt wird mit Highlight-Punkten, eben zum Beispiel vom United Cup, aber auch von den anderen Turnieren, die inzwischen schon laufen. Und da merkt man schon, es bitzelt, es geht wieder los. Klar, Paul hat es auch gerade gesagt, geil, Australian Open, zwei Wochen. Ich werde nicht unentwegt schauen können, dazu komme ich nicht. Ich glaube, das geht aber den meisten so, die noch einem Beruf nachgehen, einen anderen oder die nicht vor Ort sind oder die es nicht gerade kommentieren. So ganz nah dran bin ich dann nicht, aber so nah dran wie möglich und schau, dass ich mir dann schon Zeit nehme. Und es gibt sicher auch ein paar Hingucker. Alle sind wahnsinnig gespannt, was dann wirklich bei einem Grand-Slam-Turnier mit Alcaraz ist, ohne Ja, Juan Carlos Ferrero, das ist einfach ein riesig spannendes Thema. Und das, alleine deshalb bin ich schon heiß auf die ersten Runden, um zu sehen, was alleine hier in der Ecke des Spaniers passiert. Und so viel tausend andere Themen, auf die ich mich jetzt schon freue. Von daher, ich werde es verfolgen, aber auch der Zeitunterschied macht es natürlich immer schwierig, alles hautnah mitzubekommen.
Da finde ich jetzt hier gar nicht so übel, weil, okay, die erste Partie lasse ich aus, aber ab 4 Uhr in der Früh sitzen wir Väter von Kindern, sitzen ab 4 Uhr früh sowieso immer schon am Frühstücktisch und da kann man gerade ein bisschen Tennis schauen.
Macht man halt
das nebenher. Das war's. Die Big Show 743. Danke, Paul, danke, Moritz, danke an alle anderen, die dabei waren. Wir hören uns in den diversen Dailies wieder. Ansonsten die nächste Big Show kommenden Donnerstag.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!